D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Wissen Sie das oder können Sie sich vielleicht daran erinnern, an die Zeit, als zu unserem Bundespräsidenten noch Papa gesagt wurde? Oder Opa? Aber das hat Papa Heuss, unser erster Mann im Staat, gar nicht gerne hören wollen. Von Papa Heuss bis Joachim Gauck ist viel geschehen in und mit diesem Amt. Vor allem gerade in den letzten Jahren, das haben Sie mitbekommen. Aber würden Sie heute noch Papa Wulff oder Papa Gauck sagen? Was ist in all den Jahren und Jahrzehnten seit 1949 passiert, dass sich die Welt nun anders dreht? Das Amt in der Krise, braucht Deutschland einen Bundespräsidenten? Diese Frage stellte nach den Ereignissen um Christian Wulff am 23. März die Stiftung Bundespräsident Theodor Heuss Haus in Stuttgart. Sie befindet sich im ehemaligen Wohnhaus von Papa Heuss, einem Museum, aber nicht nur Museum. Workshops, Seminare, wissenschaftliche Forschung und vor allem Bildung zu den Themen Demokratie und Freiheit werden dort vermittelt. Nun also die Frage, die bei der Stiftungsgründung vor fast genau 10 Jahren völlig unvorstellbar schien. Brauchen wir noch einen Bundespräsidenten? Die Anforderungen an das Amt sind seit Papa Heuss immens gewachsen. Darin waren sich die Diskutanten auf dem Podium an diesem Tag einig. Unter der Leitung von Geschäftsführer Thomas Hertfelder sprachen miteinander der Richter am Bundesverfassungsgericht AD, Udo Di Fabio und mein Kollege Stefan Detjen vom Hauptstadtstudio Berlin des Deutschlandradios.
Ich möchte mit einer ersten Frage an Sie, Herr Di Fabio, beginnen. 2 Rücktritte von 2 Bundespräsidenten in nicht einmal 2 Jahren. Das hat es in 60 Jahren Bundesrepublik zuvor nie gegeben. Wie schwer ist nach Ihrer Auffassung das Amt durch diese Vorgänge beschädigt?
Ja, das ist in der Tat ungewöhnlich. 2 Rücktritte in so kurzer Zeit. Dass ein Bundespräsident überhaupt zurücktritt, außer vielleicht bei schweren körperlichen Gebrechen, konnte man sich zuvor ohnehin nur als Grenzfall vorstellen. Denn das Amt ist mit einer Würde des protokollarisch erstrangigen ausgestattet und ein solches Amt gibt man nicht auf wie ein Ministeramt, in dem man sich etwa der politischen Verantwortung stellt. Deshalb ist die Frage, glaube ich, sehr berechtigt. Wenn man Zufälligkeiten abzieht, persönliche Dispositionen abzieht, dann glaube ich, hat die Frage, die wir hier diskutieren wollen, etwas mit den Rücktritten zu tun. Eine Republik, die nicht mehr genau weiß, was das Amt ausmacht, beginnt womöglich Fragen an Amt und Amtsinhaber zu stellen, die ungewöhnlich sind. Man könnte meinen, dass das Amt überfordert wird von den Bürgern. Wenn man mit dem Begriff der Repräsentation eigentlich nichts mehr anfangen kann, sondern nur noch auf Kompetenzen schaut, dann erscheint einem das Amt irgendwie überflüssig. Gleichzeitig merkt man, dass die alte deutsche Sehnsucht nach einem politischen Ort über dem Parteienhader ungebrochen fortbesteht. Oft auch auf das Bundesverfassungsgericht gerichtet, aber traditionell auf den Bundespräsidenten gerichtet. Und man weiß zwar nicht mehr so genau, was Repräsentation ist und was das protokollarisch für Arbeit bedeuten kann, aber eine heimliche Sehnsucht geht dahin und das führt meines Erachtens zu einer tendenziellen Überforderung des Amtes. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie ein, glaube ich, sehr geeigneter neuer Bundespräsident mit dieser Tendenz zur Überforderung des Amtes umgehen wird. Ob das im politischen Prozess eher zu Störungen führt oder ob das zu einer Renaissance des Amtes beiträgt.
Wir könnten es uns ja jetzt im Anschluss an Ihre Antwort leicht machen und sagen, 2 Rücktritte von 2 unterschiedlichen Bundespräsidenten, ganz unterschiedlichen Typus, das war Zufall. Das gab Irritationen, aber das Amt an sich ist vielleicht doch noch vollkommen intakt. Es gibt die Tendenz zur Überforderung, aber vielleicht wird Joachim Gauck dieser Forderung oder Überforderung auch vollauf genügen. Herr Detjen, jetzt ist Joachim Gauck im Amt des Bundespräsidenten. Können wir nach Ihrer Ansicht jetzt sagen, Ende gut, alles gut um die Diskussion des Amtes des Bundespräsidenten?
Nein, man kann die Akte mit Sicherheit nicht schließen. Ich werde mit ähnlicher Spannung wie Herr Di Fabio verfolgen, ob und wie es Joachim Gauck gelingt, die Krise, in der dieses Amt steckt, jetzt zu meistern, möglicherweise zu beheben. Ich glaube, es ist ganz richtig geschildert worden, dieses Amt steckt in einer strukturellen Überforderung. Es ist da ein evidenter Befund, dass dieses Amt zunächst mal in der Tat mit Funktionen ausgestattet ist, die sich zu einem jedenfalls erheblichen und bemerkenswerten Teil entweder historisch erledigt haben, die an Bedeutung verloren haben oder die an andere Institutionen, etwa an das Bundesverfassungsgericht, dem Sie lange angehört haben, in Teilen ihrer Substanz übergangen sind, etwa wenn man an die Aufgabe der Normenkontrolle denkt. Das ist ja eine historische Entwicklung gewesen. Das Bundesverfassungsgericht existierte schlichtweg noch nicht, als das Grundgesetz in Kraft trat. Es hat seine heute überragende Funktion im Gefüge der Verfassungsorgane erst im Laufe der Jahre für sich erschlossen, zum Teil ja auch gegen Widerstände erobert, nicht nur im Sinne einer förmlichen, einer formalen Normenkontrolle, sondern auch als Interpret des Grundgesetzes im Sinne einer, wie das Bundesverfassungsgericht es in seinen frühen Urteilen ausgedrückt hat, einer Werteordnung. Und das verweist ja dann auch schon auf andere Funktionen des Bundespräsidenten, nämlich werthaltige Orientierungen zu geben, die heute auch von anderen Institutionen ganz wesentlich gegeben werden, allen voran das Bundesverfassungsgericht. Insoweit glaube ich in der Tat, dieses Amt steckt in einer Identitäts- und Orientierungskrise. Die Gründe für die Rücktritte der beiden letzten Bundespräsidenten waren ganz unterschiedlich. Sie hatten etwas mit politischen Skandalisierungen zu tun im letzten Falle. Sie hatten etwas, glaube ich, mit einer auch persönlichen Orientierungskrise des Vorgängers von Christian Wulff im Amt zu tun. Beide Rücktritte waren aber auch Symptome dieser Identitätskrise des Amtes. Insbesondere, glaube ich, ist es wichtig zu sehen, dass ja die beiden letzten, beziehungsweise inzwischen vorletzten und vorvorletzten Amtsinhaber ja auch ins Amt kamen als dezidierte Versuche, dieses Amt nochmal neu zu interpretieren. Horst Köhler als der Außenseiter, der auch von außerhalb des politischen Betriebes in dieses Amt gebracht wurde, trotzdem natürlich in seiner ganzen Geschichte ein Teil dieses Betriebes gewesen ist, was ja auch Teil der Schwierigkeiten war, die er dann am Ende in diesem Amt hatte. Christian Wulff ganz dezidiert, auch von der Bundeskanzlerin bis in die Wochen der Krise am Anfang dieses Jahres, immer wieder betont als ein Versuch, dieses Amt nochmal mit einem neuen Typus des jüngeren Politikers, des Familienvaters zu besetzen und zu interpretieren. Und ich glaube, die Schärfe der Kritik, der Christian Wulff dann ausgesetzt war, hatte auch etwas damit zu tun, dass dieser Versuch, da einen neuen Typus zu installieren, von vornherein nicht glaubwürdig gewesen ist, dass er also nicht das Vertrauensreservoir, das Vertrauenspolster hatte, dass es ihm in irgendeiner Weise erlaubt hätte, diese Krise dann zu überstehen oder zu meistern.
Herr Detjen, Sie haben von Skandalisierungen gesprochen und von Identitätskrise. Identität ist ja zum einen die Frage eines Selbstkonzeptes, das eine Person oder ein Amt von sich hat. Es ist aber auch die Frage der Wahrnehmung, wie wird man von außen wahrgenommen. Und das Amt des Bundespräsidenten wird offenbar in der Tat von außen mittlerweile anders wahrgenommen als noch zu Zeiten von Theodor Heuss. Die Medien, das ist die große Wahrnehmungsmaschine in unserer Gesellschaft und Sie sind ein Exponent der Medien, deswegen liegt mir die Frage jetzt nahe, sollten die Medien mit dem Amt des Bundespräsidenten anders umgehen, sorgsamer, vorsichtiger umgehen als etwa mit einem Mitglied der Regierung oder der Opposition und zwar aus dem Grund, den Herr Di Fabio vorhin genannt hat, die besondere Würde des Amtes?
Sollten die Medien mit diesem Amt anders umgehen? Ich glaube, sie gehen mit diesem Amt anders um. Wir Journalisten gehen mit diesem Amt anders um. Das drückt sich ja auch in den Erwartungen aus, die an dieses Amt und seine Inhaber auch von den Medien formuliert werden. Auch die Medien artikulieren ja das Bedürfnis, die Erwartungen, Projektionen auf das Amt und seine Inhaber, die jetzt auch im Fall der Wahl von Joachim Gauck nochmal laut wurden, wenn man das hört, was von dem Mann alles erwartet wird, da kann ja eigentlich jeder nur in die Knie gehen. Das ist der Mensch, der uns jetzt alle Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit geben soll, der alle Probleme dieser Zeit lösen will. Vorgestern habe ich im Deutschlandfunk eine Diskussion moderiert, wo es um Rechtsextremismus ging. Und wer löst das Problem des Rechtsextremismus? Nicht das NPD-Parteiverbotsverfahren, sondern Joachim Gauck, der Prediger der Demokratie, wird dieses Problem lösen. Und das hat man vielfältig erlebt. Also die Medien produzieren auch diese besondere Würde, diese besonderen Erwartungen an das Amt. Ich glaube, dass sie auch im Fall Christian Wulffs mit diesem Amt in einer ganz besonderen Weise umgegangen sind. Es hat ja viel Kritik an den Medien gegeben, zuletzt auch indirekt artikuliert, zunächst vom Bundestagspräsidenten in seiner Eröffnungsrede der Bundesversammlung, die eine bemerkenswerte Rede war, gerade in der Zuspitzung der Kritik an der Diskussion. Norbert Lammert hat gesagt, da müssen sich alle Beteiligten nochmal auch mit zeitlicher Distanz fragen, welche Rolle sie gespielt haben. Er hat dann aber unüberhörbar auf die Rolle der Medien verwiesen. Ich glaube, dass man in der Tat aus dieser Diskussion viel lernen kann, allerdings auch eines, nämlich wie sich die Medienöffentlichkeit differenziert und auseinanderentwickelt. Auch das ist in dieser Diskussion sichtbar geworden. Es hat die traditionellen, die von professionellen politischen Journalismus geprägten Medien gegeben. Und es hat eine erweiterte Medienöffentlichkeit, etwa im Internet, gegeben, die eine ganz andere Diskussion geführt hat. Und es gehört zu den Leistungen der traditionellen Medien, dass vieles von dem, was im Internet diskutiert worden ist, was da an Themen aufgeworfen ist, was da an Invasion in den privaten Bereich des Ehepaares Wulff stattgefunden hat, dass das von den traditionellen Medien eben nicht zum Thema gemacht worden ist. Auch das gehört zum Teil dieser Debatte und zu den Erkenntnissen, die man nochmal wird verinnerlichen müssen.
Ich würde gern die Diskussion jetzt tatsächlich auf die Aufgaben und Befugnisse, Kompetenzen des Bundespräsidenten lenken. Wir alle wissen es, das Grundgesetz weist dem Bundespräsidenten wenig politische Kompetenz zu. Er fertigt zwar die Gesetze aus, die aber zuvor der Bundestag beschlossen hat. Er ernennt den Kanzler oder die Kanzlerin, den oder die aber zuvor der Bundestag gewählt hat. Er ernennt Minister, die die Kanzlerin vorgeschlagen hat und so weiter. Das heißt, er vollzieht im Grunde nur, was andere Verfassungsorgane vor ihm entschieden haben. Die Staatsrechtslehre hat dafür zuweilen den Begriff des Staatsnotars geprägt, hat die Fabio. Staatsnotar, das klingt schon recht blass, nichts gegen die Notare, aber brauchen wir einen Staatsnotar?
Tja, also man könnte die Sache sehr pragmatisch angehen und sagen, diese staatsnotarielle Funktion, Gesetze beglaubigen, Diplomaten akkreditieren, das ist ein Geschäft, mit dem man gar nicht schlecht ausgefüllt ist. Also wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass der Bundespräsident ein unterbeschäftigter Mensch ist, wenn er allein Staatsnotar ist. Und deshalb ist auch die Vorstellung, das sollte die Bundeskanzlerin doch nochmal eben mitmachen, geradezu aberwitzig. Das ist völlig ausgeschlossen, dass die Kanzlerin das mitmacht. Man müsste nach Lösungen finden, nach Vertretungslösungen, um das zu delegieren im Apparat.
Das kann ja auch der Bundestagspräsident sein.
Ja, wer auch immer. Also man bräuchte einen anderen Kopf dafür. Auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist genannt worden, auch dafür ungeeignet, auch bestens beschäftigt. Also auch der Bundestagspräsident ist ein Verwaltungschef in gewisser Weise. Auch das wird übersehen. Ich knüpfe nochmal an dem, was ich eingangs gesagt habe, dass uns ein bisschen Verständnis fehlt, was überhaupt Repräsentation bedeutet. Und das geht eben über den Staatsnotar deutlich hinaus. Es fehlt der Republik zunehmend ein Verständnis überhaupt für institutionelle Angelegenheiten. Das heißt, wir verstehen auch gar nicht mehr so richtig, weil wir nur eine mediale Vorstellungswelt haben, eine Wunschwelt. Nämlich eine Wunschwelt, wie man die politische Unterhaltungsbühne gefälliger machen kann. Wir brauchen einen Bundespräsidenten, der ein Gegengewicht zur Kanzlerin bildet und der da Reibungspunkte erzeugt. So stellt man sich das medial vor. Und viele Bürger folgen dem natürlich oder sind vielleicht sogar die Ursache für diese mediale Vorstellung.
So haben es manche Bundespräsidenten ja auch interpretiert.
So haben sie das Amt ausgefüllt. Klar, der Amtsinhaber reagiert natürlich auf solche Erwartungen. Das ist in einer Demokratie gar nichts Unzulässiges. Aber nach einiger Zeit merkt man dann die Verluste, die zum Beispiel das Ansehen des Amtes erleidet, weil wir in der Öffentlichkeit eine Fehlvorstellung generieren. Also, die notarielle Funktion, das war Ihre Frage, ist eine wichtige Funktion und sie muss im Staat ausgeführt werden. Wenn jemand sagt, er ist Staatsnotar, dann ist das aber immer nur die halbe Beschreibung. Leitungsfunktion hat der Bundespräsident nicht. Die sollte schon eigentlich der Reichspräsident auch nicht haben. Er hat auch nur eine ganz zurückgenommene, im Vergleich zum Weimarer Reichspräsidenten, Reservefunktion. Etwa bei der Bundestagsauflösung, da Artikel 68, da ist ein Stück von dieser politischen Leitungsreservefunktion noch erhalten. Die eigentliche Aufgabe des Bundespräsidenten, und da gehen ja auch alle Erwartungen hin, ist in der Tat die Repräsentation und Integrationsfunktion. Also wir haben da immer in den Lehrbüchern viele schöne Begriffe für Kommunikation, Integration, Repräsentation. Aber was ist damit gemeint, wenn man nach dem gemeinsamen Nenner fragt? Im Grunde genommen will die Republik, auch wenn sie weiß, dass sie eine europäisch integrierte und weltoffene Republik ist, mit Strukturen überstaatlichen Regierens, so will sie doch einen Ort der Mitte haben. Und eine Person, in der sie sich wiederfinden kann. Das ist für jede politische Gemeinschaftsbildung von Bedeutung. Das ist in der Antike nicht anders gewesen als heute. Die Suche nach dem Gesicht der Republik steht eigentlich hinter den Erwartungen. Und das sind legitime Erwartungen. Also das sollte man jetzt nicht mit Medienkritik oder sowas verbinden und auch nicht mit jener vielleicht demokratisch zweifelhaften Sehnsucht nach der überparteilichen politischen Gestalt. Denn das ist ja nur dann illegitim, wenn man dem Bundespräsidenten politische Gestaltungsmacht andichten will, die er nach der Verfassung nicht hat. Aber als Repräsentationsorgan, als Gesicht der Demokratie, der Republik, hat der Bundespräsident einen festen Ort im Verfassungsgefüge. Und es kommt dann aber sehr darauf an, welche Person diese Aufgabe wahrnimmt. Und dass wir hier im Heushaus sitzen, hat auch etwas damit zu tun, dass der erste Amtsinhaber das Amt in gewisser Weise geprägt hat durch seine Person in seiner Zeit. Deshalb schauen wir jetzt alle interessiert, was aus dem Amt mit einer neuen Person, mit einem neuen Amtsinhaber werden wird. Aber wenn das institutionelle Verständnis so, ich würde mal sagen, schief ist, wie es in den letzten 10, 15 Jahren sich gezeigt hat, dann wird der neue Amtsinhaber, egal wie perfekt er das Amt ausführt, in Schwierigkeiten geraten. Das ist ja gerade schon beschrieben worden. Was wird alles davon erwartet? Schon wird gesagt, Gauck äußert sich zum Parteiverbotsverfahren. Ist es nötig? Ist es nicht nötig? Das ist eine genuin politische Entscheidung der antragstellenden Verfassungsorgane. Das ist noch nichts für den Bundespräsidenten. Das ist viel zu nah am politischen Geschehen. Aber die Erwartung geht schon wieder dahin. Er wird angefragt. Ich glaube, der neue Bundespräsident wird gut beraten sein, wenn er sich zurücknimmt, zunächst zurücknimmt und sich genau überlegt, wo er kommunikativ mit seinen Reden, mit seinen Darstellungen eingreift und wo er mit der Enttäuschung der Medien lebt. Denn wenn die Medien jetzt nicht bedient werden, wenn die Bürger in ihrer Erwartung nicht bedient werden, dann könnte schnell Enttäuschung kommen und sagen, ja, der Gauck hat ein großes Superman-Image mitgebracht und jetzt kommt da gar nichts von ihm. Das wäre aber besser, als wenn der Bundespräsident versucht, solche Erwartungen zu bedienen. Also es kommt auf den Amtsinhaber an und wie er in dieser Krise des Amtes, die wirklich, glaube ich, keine Überzeichnung ist, die Krise ist da, wie er vielleicht das Amt auch wieder erklären wird den Bürgern, wie es von Verfassungswegen vorgesehen und wie es vernünftig im Verfassungsgefüge platziert ist.
Herr Di Fabio, ich möchte den Begriff der Repräsentation, den Sie jetzt mehrfach hochgehalten haben, noch mal etwas vertiefen. Wir leben in einer ausgeprägt pluralen, pluralistischen Gesellschaft, in der die Lebensmodelle, die Wertvorstellungen sehr weit auseinandergehen. Unsere Gesellschaft ist sehr viel bunter, weitaus bunter, als es sich die 65 Mütter und Väter des Grundgesetzes 1949 haben vorstellen können. Wie kann eine einzelne Person, ein Mann oder eine Frau, und sei sie noch so charismatisch, diese Vielfalt repräsentieren? Wie geht das zu? Ist das in diesen Zeiten überhaupt noch denkbar?
Ich habe mühsam gelernt, dass man nicht die Fragen kritisieren soll, die einem gestellt werden. Aber das schlägt, verzeihen Sie, das Professorale durch.
Bitte.
Ich halte, in der Frage schlummert eine Fehldiagnose. Nämlich, wir gehen immer davon aus, dass unsere Gesellschaft heute fragmentiert ist und messen sie an der nivellierten Mittelstandsgesellschaft der 50er und frühen 60er Jahre. Das kann man so machen und das ist dann auch richtig. Es ist aber, wenn man historisch denkt, ist es wiederum nicht richtig. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes, glauben Sie, dass die harmonistische Gesellschaftsvorstellung der späten 50er Jahre etwa schon hatten? Die hatten eine zerrissene Gesellschaft vor sich, eine politisch und sozial zerrissene, eine durch Krieg und Nachkriegszeit auch räumlich zerrissene Gesellschaft mit Millionen von Vertriebenen im eigenen Land, mit völlig unklaren Fragen, was geschieht mit Ehen und Familien. Die Gesellschaft war bis in die Familienstruktur hinein zerrissen. Und was die eigene Identität anging, nichts war mehr gewiss. Man hat es gerade an den Briefen im Grunde genommen, kam es zum Vorschein. Nehmen Sie uns nicht auch noch die Nationalhymne, diesen Anker der Identität. Also die Unterstellung, die Väter und Mütter des Grundgesetzes, die seien da in der Idylle, 1949 hätten die da gesessen und heute haben wir Probleme, heute haben wir islamische Zuwanderung, heute haben wir weltwirtschaftliche Strukturen. Das ist doch alles im Vergleich zur Weimarer Republik, zum Kaiserreich, zur schönen alten Kaiserzeit, sind das doch im Grunde genommen Probleme auf einem hohen Integrationsniveau. Wir sind immer noch eine hochaggregierte und integrierte Gesellschaft. Also das möchte ich mal dazu sagen. Ich finde es schön, wenn ein Bundespräsident sowas etwa mal zum Ausdruck bringt, damit wir die Kirche im Dorf lassen. Wir tun immer so, als würde diese Gesellschaft vor dem Zerspringen stehen. Natürlich muss man auf Fehlentwicklungen hinweisen und die sehe ich auch. Aber wir haben nicht etwas historisch völlig Neues vor uns, sondern wir gehen eher wieder in eine Normalität, die mit viel weniger gesellschaftlicher Homogenität ausgezeichnet ist, als das in den atypischen 50er und 60er Jahren in Deutschland der Fall war. Also entschuldigen Sie, dass ich jetzt erstmal lange korrigiere, bevor ich überhaupt was zu Ihrer Frage sage. Es geht immer um die Erzählungen, die auch in Fragen aufgehoben sind. Und die Professoren, die stoßen sich schon an diesen Erzählungen. Und das ist ihnen dann wichtiger als die Antwort auf die Frage. Wenn der letzte Bundespräsident Integration zum Thema seiner Präsidentschaft gemacht hat, dann ist das eine Antwort auf Ihre Frage, nämlich der Versuch, eine Gesellschaft, die nicht nur durch Zuwanderung, sondern auch durch eine soziale Differenz sich zunehmend auszeichnet, dazu etwas zu sagen. Da muss man sehen, ich habe in meinem anderen Zusammenhang von einer Dreidrittelgesellschaft gesprochen und meine das nicht quantitativ, sondern wir können beobachten, dass wir ganz unabhängig von Zuwanderung in unserer Gesellschaft eine bestimmte Schichtung haben. Wir haben einen Mittelstand, der immer noch zahlenmäßig die größte Gruppe ist, die aber an den Rändern, könnte man sagen, ausfranst. Es gibt ein unteres Drittel, das zunehmend abgehängt wird von einer sich weltgesellschaftlich öffnenden nationalen Gesellschaft. Und es gibt ein oberes Drittel, der sich internationalisierenden Menschen, die ihre Kinder schon nach Oxford oder nach Amerika geben, damit sie schon die gymnasiale Bildung dort genießen und die mir manchmal sagen, ach ja, wer weiß, was aus dieser Republik wird, unsere Kinder brauchen Alternativen. Also oben franzt es aus, da wird Solidarität von oben aufgelöst und diejenigen, die unten gar nicht mehr anstreben, noch in den Arbeitsprozess hineinzukommen, die haben sich auch abgemeldet, wobei die weniger freiwillig vielleicht und selbstbewusst das machen. Aber das ist ein Problem, eine soziale Fragmentierung der Gesellschaft. Wir sind ein reiches Land, wir sind ein erfolgreiches Land, aber wenn unten etwas fehlt, was wir nicht mehr mitnehmen können, weil etwa die Bildungseuphorie der 60er Jahre nicht mehr messbar vorhanden ist, und ich meine nicht irgendwelche Strukturreformen, sondern diese Aufbruchstimmung durch Bildung aufzusteigen, wenn das nicht mehr unten vorhanden ist, dann haben wir ein Riesenproblem und darauf wird auch ein Bundespräsident reagieren müssen. Denn es geht ja nicht so sehr darum, wie die Schüler-Lehrer-Quoten sind, sondern es geht ja darum, die Idee der Bildung etwa wieder sichtbar zu machen, um ein Thema zu nennen. Also da ist schon was, Ihre Frage ist dann eben doch legitim. Die Gesellschaft verliert an Integrationskräften. Sie wird herausgefordert durch vor allen Dingen wirtschaftliche, aber auch politische Prozesse der Öffnung. Und darauf muss man etwas sagen. Und man kann darauf nur etwas sagen, wenn man Identitäten wiederbelebt. Wenn man also mit Geschichte, mit geschichtlicher Vergewisserung, aber vor allen Dingen auch mit kultureller Selbstvergewisserung einem Land wieder sagen kann, was es denn ist. Alles viel zu viel für einen Bundespräsidenten, aber er ist ein Teil, ein nicht unerheblicher Teil in unserer gesellschaftlichen Ordnung, der einen Teil dieser Aufgabe wahrnimmt.
Aus der Stiftung Bundespräsident Theodor Heuss Haus in Stuttgart senden wir die Diskussion »Braucht Deutschland einen Bundespräsidenten?« mit Professor Udo Di Fabio, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, und Stefan Detjen vom Hauptstadtstudio des Deutschlandradios in Berlin. Ein paar Sekunden nur, dann geht es zunächst mit Stefan Detjen weiter.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Ja, ich glaube, dass die Problemanalyse am Ende natürlich nochmal die Überforderung dieses Amtes bestätigt hat. Die Differenzierung der Gesellschaft, die Heterogenität der Gesellschaft kann man ja auch noch an vielen anderen Beispielen, auf vielen anderen Gebieten weiter erläutern. Sozial, bürgerliche Wertvorstellungen einen die Gesellschaft immer wieder, die Bindungskraft von religiösen Gemeinschaften nehmen stark ab. Also ich glaube, diese Gesellschaft in einer Person zu repräsentieren, ist schwierig, wenn nicht gar unmöglich geworden. Ich glaube, es kommt noch etwas Zweites hinzu, nämlich die Ausdifferenzierung von Staatlichkeit. Theodor Heuss hat diese Funktion wahrgenommen, eine zutiefst verunsicherte, eine zerrissene, eine in Schutt und Schuld versunkene Gesellschaft wieder aufzurichten, zu einem klar definierten Ziel hinzuführen, nämlich auch in einem staatlichen Sinne Staatlichkeit, Nationalität nach diesen Kriegserfahrungen neu zu definieren. Staatlichkeit allerdings löst sich im 21. Jahrhundert in einer ähnlichen Weise auf wie Gesellschaft. Wenn wir das Bundesverfassungsgericht anschauen, der jetzige Präsident des Bundesverfassungsgerichts definiert das Bundesverfassungsgericht als Teil eines europäischen Gerichtsverbundes. Welche Verfassungsvorstellungen stehen eigentlich dahinter? Was bedeutet das für Ämter, für Institutionen wie dieses Staatsoberhaupt in einem europäischen Verfassungsraum, in dem Staatlichkeit eine ganz andere Bedeutung bekommt, als wir das im 20. Jahrhundert mal definiert haben und gewohnt sind. Ich glaube, dass das, was im Moment passiert mit der Wahl von Joachim Gauck zum Bundespräsidenten, der Versuch ist oder die Chance ist, die Krise des Amtes nochmal zu heilen mit der Medizin des 20. Jahrhunderts. Er ist ja der Letzte im Grunde, der dieses Amt nochmal in seiner ganz klassischen Weise ausfüllen und interpretieren kann, indem er auf diese ganz autobiografischen Überzeugungskräfte und auf die Autorität zurückgreifen kann, die ihm durch seine Verwurzelung in der spezifischen deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts zukommt. Er ist insoweit ein wirklich sehr deutscher, durch die deutsche Geschichte, durch die doppelte Diktaturerfahrung geprägter Präsident. Wenn man sein autobiografisches Buch etwa liest, wird nochmal deutlich, welche Rolle auch die Verfolgungsgeschichte seines Vaters am Ende des Zweiten Weltkrieges für ihn gespielt hat. Dann die Diktaturerfahrung in der SED-Herrschaft. Also das sind ganz deutsche Erfahrungen, die in diesem Sinne natürlich nochmal das aufrufen, was deutsche Gesellschaft am stärksten zusammenhält, nämlich diese spezifische historische Erfahrung des 20. Jahrhunderts. Insofern die Frage, brauchen wir dieses Amt nochmal, kann dieses Amt aus seiner Krise herausfinden, richtet sich vielleicht schon jetzt in einer viel dramatischeren Form an den Nachfolger von Joachim Gauck, der mit aller Wahrscheinlichkeit auf dieses autobiografische Reservoir nicht mehr zurückgreifen können wird.
Gut, aber es gibt ja die Institutionen, die Herr Di Fabio betont hat, nicht alles hängt an den Personen. Das Amt des Bundespräsidenten ist auch eine Institution mit einer gewissen Geschichte und vor dieser Geschichte hat es auch eine Legitimation. Ich möchte aber nochmal auf den Begriff der Repräsentation jetzt zurückkommen vor dem Hintergrund dessen, was Stefan Detjen eben sagte. Was eigentlich genau repräsentiert der Bundespräsident? Was oder wen? Das ist eine vielleicht sehr dumme Frage, aber je mehr man drüber nachdenkt, zumindest ich, komme da zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Repräsentiert er die Bundesrepublik Deutschland als Staat? repräsentiert er die Deutschen, das Staatsvolk? Repräsentiert er alle, die in Deutschland leben? Repräsentiert er einen Werte- und Verfahrenskonsens, also ein Abstraktum? Was oder wen repräsentiert der Bundespräsident? Herr Di Fabio, Sie als Staatsrechtler werden diese Frage sicherlich ganz klar beantworten können.
Also die Frage ist, das wissen Sie, sehr schwer zu beantworten. Als ich gestern Herrn Gauck begrüßt habe, habe ich gesagt, Herr Gauck, jetzt ist aus dem Bürger Gauck der Präsident der Bürger geworden. Also wäre das ein Hinweis darauf, er repräsentiert die Bürger. Aber das ist staatsrechtlich eine schiefe Antwort. Denn der Bundespräsident repräsentiert den Staat. Er repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland. Aber nicht ganz falsch ist die Antwort trotzdem, weil wir ja das Grundgesetz so verstehen, dass der Staat für die Bürger da ist und dass letztlich seine Substanz die einzelnen Bürger ausmachen. Das wird ja immer klarer in dem Maße, in dem sich Strukturen der Zuschauerdemokratie entwickelt haben, wo wir zwar den Daumen hoch oder runter tun, aber ansonsten uns kaum noch politisch engagieren. Jedenfalls haben manche kommunale Ämter bereits Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten zu finden und die Parteien, nicht nur die Kirchen verlieren an Zustimmung, sondern mehr noch die Parteien oder auch die Gewerkschaften. Also wir haben Erosion überall da, wo Bindekräfte erwartet werden, in einer Demokratie, in einer Republik erwartet werden. Und das gibt die Frage immer wieder zurück, was ist eigentlich der Staat? Aber der Bundespräsident repräsentiert, ich würde sagen, die Republik. Und mit diesem Begriff können wir, glaube ich, besser beides zusammenführen, als wenn wir sagen, er repräsentiert den Staat. Denn der Staat heißt Bundesrepublik. Es ist eine Republik, die er verkörpert. Und da sind die Bürger konstitutiv mitgedacht, aber auch das, was typische Staatlichkeit eben ausmacht. Und wenn Sie sagen, Herr Detjen, ja, die Staaten, die verschwinden so allmählich oder erleiden jedenfalls einen Bedeutungsverlust, das ist auch wieder eine solcher Diagnosen, wo man mal drüber nachdenken müsste, ob sie wirklich richtig sind. Die Staaten verändern ihre Gestalt. Ja, das ist richtig. Der Staat, der sich öffnet, wird ein anderer. Genauso wie der Mensch ein anderer wird, der sich aus der Provinzialität heraus öffnet für die Welt und weltläufig wird. Dann wird es ein anderer Mensch, aber es bleibt trotzdem ein Mensch. Seit vielen Jahrzehnten höre ich schon, die Probleme der Welt sind alle so, dass die Staaten nicht mehr lösen können. Jedenfalls nicht mehr allein lösen können und deshalb brauchen wir internationale Organisationen. Das ist richtig, das sehe ich auch so, selbstverständlich. Aber wir müssen auch immer das Umgekehrte mitdenken, denn das ist auch richtig. Es gibt kein Problem, das man ohne Staaten politisch lösen könnte. Was nutzen denn internationale Organisationen, wenn nicht starke Staaten da sind, die die Verpflichtungen, die man eingeht, dann auch umsetzen? Also das heißt, dieser Teil der Wahrheit, der wird meist bei den Sonntagsreden nicht mitgenannt, sondern immer nur der erste Teil. Der erste Teil ist nicht falsch, aber wenn er so unvollständig da stehen bleibt, dann wird er irgendwann falsch. Europa zeigt doch, die Staaten, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, haushaltswirtschaftlich, die irgendwie gedacht haben, ja, das geht schon alles mit überstaatlicher Kooperation, mit weltwirtschaftlicher Wirtschaftsförderung, da geht das mit internationalen Finanzmärkten, da geht das alles. Nein, das geht so eben nicht. Diese internationalen Organisationen und Institutionen funktionieren nur, wenn unten die Staaten eigenverantwortlich sich organisieren und keine Failed States werden. Und genauso brauchen die Staaten dann die Bürger, die eigenverantwortlich für sich sind, damit sie anderen helfen können, damit ein Gemeinwesen funktioniert. Also unser Denken hat irgendwie da etwas drin, mit einseitigen Tendenzen etwas zu beschreiben. Also wenn Sie sagen, die Staaten, das relativiert sich alles, das ist plötzlich ein Verbund und gar kein Staat mehr. Und wenn kein Staat mehr da ist, brauchen wir auch keinen Bundespräsidenten, der kann auch gar nicht mehr diesen Staat repräsentieren. Da würde ich sagen, ja, die Staaten verlieren an autokratischer Bedeutung, aber sie gewinnen dafür internationale Bedeutung. Der Staat wird auch wichtiger und auch das Bundesverfassungsgericht wird nicht unwichtiger, sondern es nimmt nur teil an diesem Gestaltwandel des Staates. Das Bundesverfassungsgericht hat in den 50er Jahren nicht diesen Einfluss auf Europa gehabt wie heute. Dafür muss es aber sich mit Mitspielern auseinandersetzen, die in Luxemburg oder in Straßburg oder in anderen nationalen Gerichtsorten sind. Und dadurch entsteht dann ein Verbund. Die Beschreibung ist also richtig. Das heißt aber nicht Bedeutungsverlust. Das kann auch Bedeutungsverlust bedeuten, kann aber auch Bedeutungsgewinn bedeuten. Also ich glaube, wir sollten uns insgesamt angewöhnen, mehr dualer zu denken. Wenn eine Diagnose kommt, die Gesellschaft fragmentiert sich, sollte man zugleich auch sehen, wo sie nicht fragmentiert ist. Und für das Amt des Bundespräsidenten heißt das, er repräsentiert einen neuen, weltoffenen Staat in einer mobiler gewordenen Gesellschaft, die auch, was Normalbiografien angeht, deutlich weniger normal ist, also immer weniger standardisieren kann. Und all das muss er abbilden. Ein Stück weit bunte Republik muss er abbilden, aber er kann das nicht abbilden, indem er Trends hinterherläuft, sondern er muss eigenwillig sein. Der Bundespräsident muss eigenwillig sein, einfühlsam gewiss, aber auch Institutionen erklären. Zum Beispiel die andere Rolle des offenen Staates in diesem zusammenwachsenden Europa. Und ich glaube, auch da haben wir einen geeigneten Kandidaten. Heute habe ich in Kommentaren gelesen, der Mann hat ja noch gar nichts zu Europa gesagt. Aber er sagt schon was zu Europa, indem er nach Polen fährt. Das ist auch ein Sagen, denn repräsentieren heißt im Erscheinen etwas zum Erscheinen zu bringen. Und insofern ist der Antrittsbesuch in Polen des Bundespräsidenten Gauck auch ein Symbol, eine Repräsentation einer bestimmten Vorstellung von Europa.
Mit dem Stichwort des, wie haben Sie gesagt, der bunten Bundesrepublik, der bunten Republik, haben wir jetzt auch Christian Wulff nochmal eingeführt, denn das ist ein Zitat aus der Rede, die er nach seiner Vereidigung 2010 gehalten hat. Würde dem zustimmen. Ich glaube, es ist ein Hinweis darauf, wo in der Tat ja auch eine ganz interessante Funktion gerade dieses Bundespräsidenten liegen kann, nämlich in der Repräsentation der Bundesrepublik im Ausland. Ich glaube, dass gerade dieser Bundespräsident mit seiner deutschen Geschichte gerade da nochmal etwas mitteilen kann, auch auf ein Interesse stößt, das ihn besonders auszeichnet für dieses Amt. Und ich glaube, insofern gehöre ich auch zu denen, die gespannt darauf warten, wie er sich in den europäischen Debatten verhält, als jemand, der ein deutscher Patriot ist, ich glaube auch ein Verfassungspatriot ist, der ein inniges, auch durchaus emotionales Verhältnis zu dem Grundgesetz hat und insofern eine interessante Rolle spielen wird mit Sicherheit in dem, was wir an europäischen Verfassungsdebatten in einem weiten Sinn über die Verfassung dieses Europas noch erleben und führen werden.
Zu den Schwierigkeiten und Paradoxien, vor denen das Amt des Bundespräsidenten steht und vor allem die einzelnen Inhaber, gehört ja auch die Schwierigkeit, er soll zum einen integrieren, das hat Roman Herzog immer wieder sehr hervorgehoben, und er soll zum anderen aber auch, wie Sie es sagen, unbequem sein, Akzente setzen, eigenwillig sein. Das passt ja nicht so ganz zusammen. Das Integrieren, da hält man eine schöne Sonntagsrede, wo man nirgends aneckt. Eigenwillig heißt, ich sage Dinge, die nicht jeder hören will. Wie geht das denn zusammen, Herr Di Fabio?
Ja, vielleicht geht es gar nicht zusammen, denn wenn man Roman Herzog sieht, der in der Tat Integration, ganz der Verfassungsrechtler, hervorgehoben hat, dann Herrn Köhler vor Augen hat, der ein unbequemer Präsident, ganz im Sinne dieser von mir gerade geforderten Eigenwilligkeit sein wollte, dann merkt man schon, wer zu eigenwillig ist, der wird dann von der Presse auch, selbst in seinem Schweigen, auch das kann ja eigenwillig sein, sich zu bestimmten Themen nicht zu äußern, kann man dann kritisiert werden. Herr Köhler fand diese Kritik unangemessen, amtsunangemessen. Und da kann man jetzt sagen, ja, da war er zu weich, das hätte er aushalten müssen. Wahrscheinlich stimmt das, aber die Kritik war gleichwohl unangemessen. Diese Vergleiche mit Lübcke, die waren weder für Lübcke noch für Köhler besonders...
Bitte? Immerhin ein Amtsvorgänger, ein Bundespräsident, mit dem verglichen wurde, aber
ja, natürlich ja, ein bestimmter. Ich sag ja. Ja, aber die Darstellung war so, dass er ja schon an der Grenze zum Debilen, seien wir ehrlich. Und das war nicht amtsangemessen. Das war, glaube ich, die Presse, die das so dargestellt hat. Also da kam sowas zum Ausdruck. Die Presse war im Grunde genommen unwirsch, weil sie wollten, dass er sich zu bestimmten Themen gefälligst äußert. Möglichst noch in einer Art und Weise, wie sie es für richtig hielten. Und dann hat er halt geschwiegen da. Das ist auch Eigenwilligkeit. Das ist auch Unbequemlichkeit, nämlich gegenüber den Forderungen der öffentlichen Meinung. Das muss man auch mal ganz deutlich sehen. Das hätte er meines Erachtens ruhig noch weiter durchhalten können, diese Eigenwilligkeit. Aber es ist insofern, in der Tat läuft das Amt auf Überforderung hinaus. Wenn eine Republik sich öffnet und um ihre Identität ringt, dann schauen wir uns suchend um im Design der Verfassungsorgane oder der gesellschaftlichen Akteure. Für die Presse ist das übrigens auch nicht schön, ne? Denn sie selbst müssen das ja auch bedienen als Medien. Sie sollen ja auch der Mittelpunkt und Ort der Gesellschaft sein und sind damit tendenziell auch überfordert. Und aus den 12 Jahren Bundesverfassungsgericht kann ich sagen, auch da, diese Institution wird immer wieder überfordert mit solchen Identitätserwartungen. Die Grundrechte als Werteordnung waren im Grunde genommen auch eine Einladung dazu in den 50er Jahren, allerdings in ganz anderen Kontext gestellt. Aber heute suchen die Menschen, sie suchen nach den Predigern, nach den Rednern, um ein Stück weit Gewissheit über ihr Gemeinwesen und über ihre Stellung im Gemeinwesen zu finden. Das ist alles nicht illegitim, es zeigt aber einen Bedarf nach Identitätsvergewisserung. Und wenn das bei einem Amt zu massiv abgeladen wird, dann fängt das an zu schlingern, weil man nicht beide Erwartungen gleichzeitig erfüllen kann. Also insofern ist Ihre Frage sehr berechtigt, kann aber keine Antwort finden, außer die eine. Wir sollten vielleicht unsere Erwartungen der Wirklichkeit mehr anpassen, auch an das Amt des Bundespräsidenten. Und wir sollten diese Aufgabe der Identitätsvergewisserung dieser Republik und unserer eigenen Biografien und Lebensentwürfe, die sollten wir neu diskutieren. Da sollte eine neue Diskussion in der Gesellschaft beginnen. Und die führen wir dann erstmal ohne Bundespräsidenten. Und wenn sie geführt wird, dann wird jeder gute Bundespräsident sie aufgreifen. Insofern habe ich übrigens die Anwesenheit von Joachim Gauck bei einer Auszeichnung von Bürgerstiftungen sehr einfacher und herzerwärmender Art, 2 davon von den 3 ausgezeichneten aus den 9 Bundesländern, wo es so gut wie gar keine Bürgerstiftungen gibt im Vergleich zu Westdeutschland. Das hatte was sehr Anrührendes. Und da ging es nämlich um die Frage, was macht denn eine Bürgergesellschaft aus? Und da hat sich Herr Gauck hingesetzt und hat zugehört und nicht gesprochen. Auch das ein Repräsentationssignal. Die Aufgabe der Identitätssuche ist unsere bürgerliche Aufgabe, die Aufgabe der Bürger.
Könnte schon fast der Schlussapplaus sein, aber ich habe noch eine letzte Frage, die auch das aufgreift, was Sie gerade sagten. Der Spiegel hat in seiner Ausgabe getitelt Der Levitenleser. Gemeint natürlich Joachim Gauck. Wir hatten schon Bundespräsidenten, dazu gehörte zum Teil auch Theodor Heuss, die haben ihren Bürgern die Leviten gelesen. Roman Herzog hat das auch getan in seiner berühmten Ruckrede im Hotel Adlon. Und da fiel mir vor allem seine rhetorische Strategie auf. Er hat seine Sätze refrainartig immer wieder begonnen. Ich mahne, ich fordere, ich erwarte. Solche Töne hört man heute kaum noch in deutschen Klassenzimmern. Man hört sie aber vom Bundespräsidenten, von manchen Bundespräsidenten. Braucht eine aufgeklärte Republik, die von professionellen Medien auch in die Diskussion gebracht wird, braucht die einen Levitenleser, einen Mahner, der ex cathedra sagt, ich fordere, ich erwarte? Stefan Dittjen.
Die Begriffe mahnen, warnen und ermutigen sind die Begriffe, die ein Staatsrechtslehrer als die wesentlichen Funktionen des Bundespräsidenten beschrieben hat in einem Kommentar zum Grundgesetz, bevor er dann selber zum Bundespräsidenten wurde, nämlich Roman Herzog. Mahnen, warnen und ermutigen, sagte er. Das ist das, was der Bundespräsident tun könne und was er tun müsse. Das ist dann ein Hinweis oder schon eine Beschreibung seiner Amtsführung in der Tat oder seines Amtsverständnisses gewesen. Braucht die Republik einen Levitenleser? Ich glaube, die Frage ist, ob sie ihn akzeptiert. Und das hängt dann wieder vom Amtsinhaber ab, mit welcher Überzeugung, auch mit welcher persönlichen, biografischen Überzeugungskraft er das tut. Vielleicht erweist es sich für Joachim Gauck mal als Glücksfall, dass er erst im 2. Anlauf zum Bundespräsidenten gewählt worden ist, denn in diesen 2 Jahren ist ja einiges an Heilserwartungen, die gerade im 1. Wahlgang, und Sie haben das ja hier im Theodor-Heuss-Haus bei der 80% Mehrheit für Gauck erlebt, was da schon abgeschliffen worden ist. Er ist jetzt im Jahr 2012 nicht mehr so ganz uneingeschränkt der Heilsbringer, der er 2010 auch in der Öffentlichkeit war. Ich glaube, insofern auch diese 108 Gegenstimmen, die es gegen ihn gegeben hat, waren vielleicht ganz heilsam, weil sie ein realistisches Bild gegeben haben von dem, was sich an Erwartungen an ihn richtet.
Erwartungen und Projektionen sind das eine große Problem, mit dem das Amt zu kämpfen hat. Das ist eines der Resümees, die wir, glaube ich, aus unserer Diskussion ziehen können. Es ist ein Amt voller Paradoxien, ein Amt, das von Überforderung bedroht ist, aber diese Überforderung könnte aufgefangen werden durch entsprechend profilierte Persönlichkeiten, die eine Geschichte mitbringen, eine Geschichte erzählen können, diese Geschichte glaubhaft repräsentieren, so wie das Joachim Gauck tut. Die Projektionen und Wünsche an den Bundespräsidenten, die haben wir in den letzten Wochen unter den Besuchern des Theodor-Heuss-Hauses abgefragt. Wir hatten vor 2 Jahren, als Christian Wulff zur Wahl stand, gefragt, wen würden Sie gerne wählen? Und da kamen die zitierten 80% für Gauck raus. Dieses Mal haben wir uns eine andere Frage erlaubt, nämlich wir haben einen Kriterienkatalog, einen Fragenkatalog, den das Allensbach-Institut 1959 entwickelt hat, an die Bundesbürger, den Besuchern hier vorgelegt. Welchen Bundespräsidenten wünschen Sie sich? Über welche Eigenschaften soll der vor allem verfügen? Und ich möchte Ihnen jetzt die Ergebnisse nicht vorenthalten, was unsere Besucher meinten. Die allermeisten waren der Meinung, er soll geistreich und sehr gebildet sein. Das waren 93%. Fast so viele sagten, er soll glaubhaft Werte vermitteln. 83%. Genauso viele wollten, dass der Bundespräsident ein guter Redner sei. Auch 83%. Sodann, er soll über eine starke persönliche Ausstrahlung verfügen. 82%. Und schließlich, er soll politisch neutral sein und über den Parteien stehen. 79%. Da hat man so eine Art Wunschbild. Also es gab natürlich noch viele weitere Items, was die Leute nicht wollten. Es war auch das Kriterium, er soll Soldat gewesen sein. Hielt man für unwichtig. In den 50er Jahren war das noch eine Frage von großer Bedeutung. Sportlich muss er auch nicht sein. 4% fanden das wichtig.
Nein.
In den USA wäre das undenkbar. Also da sieht man, dass es auch kulturelle Unterschiede gibt in den Erwartungen an ein Staatsoberhaupt. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser kleinen Runde. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Professor Di Fabio, für die Diskussion, die ich sehr bereichernd und lehrreich fand. Herzlichen Dank auch Stefan Detjen für die Perspektive der Medien, die Perspektive des Historikers und auch des Juristen, alles in einem. Wir werden sehen, wie wir mit dem Amt weiterfahren. Das Schöne an der Geschichte ist ja, man weiß immer nur, wie es gewesen ist, bestenfalls, aber wie es werden wird, das wissen wir zum Glück, muss man sagen, nicht. Und es gibt ja genügend Bundesbürger, die in Zukunft für das Amt zur Verfügung stehen. Und wer weiß, wer nach Herrn Gauck dieses Amt so ausfüllen wird, dass es vielleicht doch nicht an seiner Überforderung scheitert. Vielen Dank, meine Damen und Herren, auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Soweit heute bei uns im Hörsaal auf D-Radio Wissen. Das Amt in der Krise. Braucht Deutschland einen Bundespräsidenten? Unter der Gesprächsleitung des Geschäftsführers der Stiftung Bundespräsident Theodor Heuss-Haus diskutierten miteinander Professor Udo Di Fabio, Staatsrechtler an der Universität Bonn, zuvor Bundesverfassungsrichter, und mein Kollege vom Deutschlandradio Stefan Detjen, Historiker und Jurist und frischgebackener Leiter des Berliner Hauptstadtstudios unseres Senders. Die Veranstaltung wurde aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums der Stiftung in Stuttgart aufgezeichnet.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.